Guten Morgen. Hallo.
Treten Sie näher, dass es liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du Kaffee ansetzen.
Ja,
das ist gut, danke.
Herzlich willkommen zum Lagebesprech. Franz Josef, weißt du dir, wie viel das ist? Ich muss noch künftig wieder nachschauen. 168 oder 169, irgendwie sowas in dieser Art.
Eher 169, aber ich bin mir nicht sicher.
Also, herzlich willkommen zum Lagebesprech und herzlichen Glückwunsch nachträglich an Franz Josef. Der hatte gestern Geburtstag. Der wurde so alt, wie auch Horst Seehofer mal wurde. Das hilft jetzt irgendwie nicht, aber vielleicht wissen Sie, was ich meine. Und dann haben wir hier, wir sitzen zu fünft. Hier und dann haben wir hier ein neues Gesicht. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor.
Ja, hi, ich bin Amelie. Ich bin Praktikantin bei Franz Josef und bin heute das erste Mal dabei und bin ganz gespannt, worüber ihr heute diskutiert, debattiert und euch unterhaltet.
Oh, und du wirst mitdebattieren. Also, und du bist, was machst du? Bist du Studentin oder so?
Genau, ich bin Studentin an der Universität Marburg, studiere Sprache und Kommunikation und mache demnächst meine Bachelorarbeit.
Aha, genau. Und das journalistische Praktikum ist dann so eine Art Hobby oder gehört das zum Studium?
Das gehört mit zum Studium mit dazu und lässt sich mit anrechnen.
Super. Also schön, dass du dabei bist.
Sehr gerne.
Ja, und dann haben wir Paula. Und Paula, das ist das letzte Mal, ne?
Ja.
Du lachst dabei, das ist nicht schön.
Ich bin nicht so der große Fan vom, heute sehen wir uns das letzte Mal und jetzt machen wir das zum letzten Mal. Man muss ja gehen, um wieder zurückzukommen.
Also du gehst weg nach Nürnberg. Ich hoffe, unsere Sessions hier haben dir auch gefallen.
Auf jeden Fall. Es waren ja doch nicht so viele.
Das stimmt.
Aber ich habe mich auch gefreut, mal mit Laura und jetzt mal mit Amelie da zu sein. Ja.
Sehr gut. Ja, ansonsten sitzt hier die übliche Mittwochsrunde der alten weißen Männer. Eckart, hat das Frühstück geschmeckt? Ich hoffe.
Ach doch, ja.
Wir haben
vor allen Dingen durch den Kuchen hinterher.
Ja.
Ein selbstgemachter Kuchen, der wirklich immer lecker ist.
Wir haben Franz Josef hochleben lassen. Ja, es ist März und wir haben gesagt, wir sprechen mal über ein Papier, das jetzt rausgekommen ist. Jetzt haben sie rausgekriegt beim Robert-Koch-Institut, das mit den Corona-Maßnahmen in den letzten 4 Jahren. Das kann man auch kritisch sehen. Oder wie ist das, Franz Josef? Was haben Sie eigentlich rausgekriegt?
Ja, also in dem Papier geht es eigentlich darum, ich muss dazu sagen, ich habe es nicht im Detail gelesen, sondern im Wesentlichen in der Diskussion über das Papier verfolgt. Aber im Prinzip geht es darum, dass dort einzelne Dokumente aus dieser Zeit zusammengefasst werden und dann eine Bewertung vorgenommen wird, wobei man dazu sagen muss, es gibt die Forderung, entweder eine Enquete-Kommission oder eine Untersuchungskommission zu dem Umgang mit der Corona-Pandemie zu machen und zu schauen, was falsch gelaufen ist. Es gibt von vielen Seiten die Feststellung, dass nicht alles optimal gelaufen ist. Und in diesem Papier wird halt dokumentiert, wie der Ablauf beim Robert-Koch-Institut war. Und vielleicht als Anmerkung von mir: Man hat zu Beginn der Pandemie natürlich nicht alles das gewusst, was wir heute wissen. Und dann gab es 2 mögliche Verhaltensweisen, wenn man es ein bisschen vereinfacht. Nämlich die eine ist einfach zu sagen, wir gehen lieber vorsichtig damit um und im Zweifel schränken wir bestimmte Dinge ein, um Menschenleben zu retten. Oder die andere Variante, wir schränken nur das ein, von dem erwiesen ist, dass es eingeschränkt werden muss und riskieren möglicherweise, dass andere Dinge auch gefährlich sind, gegen die wir die Menschen nicht schützen. Also zwischen diesen beiden Extremen, irgendwo dazwischen hätte man navigieren müssen und das ist genau das Problem. Ne?
Und es geht um das Verhalten oder die Maßnahmen des Robert-Koch-Instituts selbst. Also nicht um die Politik, sondern um das Robert-Koch-Institut. Und das ist ja offensichtlich in die Kritik geraten, weil man ihm vorwirft, sich der Politik zu sehr unterworfen zu haben, oder?
Das ist aber eine Falschinterpretation. Also in diesem Papier gibt es ein Dokument, in dem zitiert wird, dass das Robert-Koch-Institut bestimmte Maßnahmen ergreife, wenn eine bestimmte Person, deren Name im Papier geschwärzt ist, das dem zustimmt. Und diese Person, die deren Name geschwärzt ist, die hat man deswegen geschwärzt, weil man vermutete, dass Corona-Leugner und Kritiker andernfalls diese Person bedrängen und belästigen oder bedrohen werden. Und diese Person ist aber, wie man inzwischen wohl ziemlich sicher sagen kann, der damalige Präsident des Robert-Koch-Instituts gewesen.
Lothar Wieler.
Ja. Der Vorgänger.
Ach so, der so lange, ja. Okay. Ja, wir sind jetzt 4 Jahre ist es her, dass Corona hier ausgebrochen ist. Vielleicht können wir auch mal so ein kurzes Revue passieren lassen, wenn wir heute an diese Maßnahmen zurückdenken. Es gab ja ganz viele. Ich wende mich mal nach links zu den jungen Leuten hier bei uns. Amelie, wenn du darüber nachdenkst, Corona, wie denkst du heute an diese Zeit zurück und wie bewertest du diese ganzen Maßnahmen, Lockdown, nachts nicht rausgehen oder was und dann aber morgens arbeiten gehen und all diese ganzen unterschiedlichen Dinge zu unterschiedlichen Zeiten?
Also das Erste, was mir in Erinnerung geblieben ist, war Chaos. Zum einen in der Bevölkerung als auch von der Politik. Das war eine absolute Situation, in der niemand darauf vorbereitet war und niemand wusste genau, was man tun soll und wie man sich am besten verhalten soll. Und rückblickend kam es mir auch so vor, dass sich die Politik ganz viel Gedanken gemacht hat, was können wir denn das alles machen, aber im Endeffekt kein großes Konzept dahinter hatte, sodass man von dem einen Lockdown in den nächsten gestolpert ist, in der Bevölkerung dann Angst entstanden ist. Ich glaube, es gab um Ostern herum in 2020 oder 2021 den großen Lockdown, dass man auch nachts nicht raus durfte. Ja. Man durfte sich nicht treffen und das ist natürlich auch in der Bevölkerung auf ganz viel Chaos und Angst gestoßen. Und ich glaube, das kam in den nächsten Lockdowns auch nicht mehr vor. Zumindest kann ich mich daran nicht erinnern, dass man das Ausgangsverbot nachts hatte.
Ich kann mich an Ausgangsverbot nachts in Hessen gar nicht erinnern. Also in anderen Bundesländern, ja.
Ja, gab es ja auch.
Aber vielleicht, Amelie oder auch Paula, könnt ihr erzählen, wie es euch persönlich getroffen hat.
Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe während Corona ja das Studium angefangen.
Ja.
Und ja, also Sachen wie Erstsemesterwoche und der ganze Studienanfangsspaß ist schon mal ins Wasser gefallen. Aber ich war auch ein bisschen enttäuscht von dem Lehrangebot und wie man seinen in Marburg doch sehr hohen Semesterbeitrag zahlt und dann bekommt man so ein aufgenommenes Video hingeklatscht, das man sich dann angucken darf zu Hause. Und das war dann deine Vorlesung und dein Seminar. Aber ich hatte noch einigermaßen Glück. Ich war dann noch bei meinen Eltern und es war sehr auf dem Land. Ich konnte halt dann auch mal rausgehen. Aber eine gute Freundin von mir ist zu der Zeit in Berlin in die Schule gegangen, in einer sehr kleinen Wohnung, wo man eben dann sehr schwer einfach mal rausgehen konnte, sich die Füße vertreten hat, weil es waren halt überall massenweise Leute. Wenn ich zu Hause aus der Tür gegangen bin, waren da erstmal Felder und nichts. Deswegen ist auch sehr unterschiedlich, wo du wohnst und wo du den Corona-Lockdown bestritten hast.
Mhm, absolut. Ich erinnere mich an eine ähnliche Zeit und war auch noch öfter bei meinen Eltern, auch in der Heimat, auch eher ländlich unterwegs. Und ich war sehr überrascht, wie viele Menschen auf einmal die Zuflucht in die Wälder und Felder gesucht haben.
Ja.
Und früher war man quasi alleine im Wald unterwegs und konnte ein bisschen die Ruhe genießen. Während Corona war es quasi die Hauptattraktion, jegliche Art Zeit im Wald zu verbringen. Also mit dem Hund rauszugehen, sich neue Hunde anzuschaffen, unter anderem auch ein sehr kritisches Thema. Oder einfach mit jeglichen Art von Fahrrädern, Inlineskates durch den Wald und durch die Felder zu fahren. Und man war dann nicht mehr so ganz alleine.
Das ist paradox, ne? Man schafft sich neue Hunde an, zum Beispiel gerade in der Zeit, wo das mit dem Auslauf schwierig ist. Und wenn dann plötzlich, wenn es dann wieder vorbei ist, dann muss man die Hunde auch wieder loswerden. Und das ist
auch eine ganz schwierig. Weil auch Hunde ja Corona hätten übertragen können, theoretisch.
Ja gut, aber das wusste man am Anfang jetzt auch noch nicht. Also das dauert.
Ja, aber nur als Anmerkung.
Aber Eckhard, wenn du daran zurückdenkst und die ganzen Maßnahmen, wie gesagt, ich habe das ja eben schon mal gesagt, die zum Teil auch ein bisschen, fand ich, so durcheinander waren. Wie würdest du aus wissenschaftlicher Sicht sagen, von wegen Konzept, die hatten keins oder haben sie sich immer nach gerade neuen Erkenntnissen gerichtet oder hatten sie tatsächlich keins? War das nicht durchdacht?
Ja, das ist schwierig jetzt aus wissenschaftlicher Sicht. Man wusste ja nicht alles, also man wusste, man weiß heute ja auch nicht alles, aber man wusste halt noch nicht so viel wie heute eben. Man war an der Forschung und es war bewundernswert, wie schnell eigentlich Impfstoffe hergestellt werden konnten, wie schnell die Forschung dann voranging.
Aber trotzdem,
dass so ein bisschen Chaos war eigentlich durchaus verständlich aus meiner Sicht.
Okay, ja.
Also ich würde auch an der Stelle insofern einhaken, als ich sage, es gab ja dann in diesem Jargon die beiden Varianten Team Vorsicht oder das andere. Ne? Und ich habe ganz am Anfang erstmal durchaus Skepsis gegen Masken zum Beispiel gehabt, auch weil zum Beispiel Matthias, ein Bekannter, der auch schon hier im Podcast gewesen ist, halt eben Asthma hat und für den Masken sehr schwierig sind. Ne? Aber ich habe dann auch relativ schnell gesagt, im Zweifel muss man halt lieber ein bisschen mehr schützen als zu wenig. Es gab dann allerdings ganz heftige Geschichten, wie das in Gießen eine Demo verboten werden sollte mit Verweis auf Corona. Und dann mein Kollege Tronje Dürmer von der Humanistischen Union als Anwalt dagegen erfolgreich geklagt hat. Weil wenn das durchgekommen wäre, also er hat vor dem Bundesverfassungsgericht obsiegt, wenn dieses Demo-Verbot durchgekommen wäre, dann hätte das bedeutet, dass eine Pandemie praktisch die Demokratie aushebelt. Und die Veranstalter hatten von sich aus ein Corona-Konzept entwickelt, sodass niemand näher als 2 Meter neben dem Nächsten stehen sollte bei der Demo und Ähnliches. Ne? Also das heißt, die hatten alle Vorsichtsmaßnahmen, die damals üblich waren, eingehalten in ihrem Konzept und es dann zu verbieten war, eigentlich untunlich, abgesehen davon, dass sie auch eine Begrenzung auf 50 Teilnehmende angegeben hatten. Ne?
Wenn der Journalist Heribert Prantl, ich habe vor kurzem noch mal ein Interview mit ihm gehört, der kritisiert massiv die Corona-Maßnahmen, also das muss aufgearbeitet werden, Untersuchungsausschuss und so weiter, weil die Corona-Maßnahmen in ihrer Absurdität die Menschenrechte eingeschränkt haben. Also er sagt immer wieder, wenn man morgens zur Arbeit gehen darf und sich dann aber nachmittags privat nicht treffen darf, nützt es überhaupt nichts. Und wenn man, was weiß ich, tagsüber zwar raus darf, nachts aber nicht oder umgekehrt, das ist völliger Schwachsinn. Die Politik hatte kein Konzept, sondern es gab sogar Bestrebungen der Einschränkung von Grundrechten. Würdest du dem zustimmen?
Also grundsätzlich, die jetzt von dir genannten Beispiele sind wirklich absurd. Also gerade das mit dem nächtlichen Ausgehverbot zum Beispiel ist wirklich Schwachsinn, weil nachts sowieso weniger Leute unterwegs sind. Und das Zweite ist, es gab zum Beispiel auch solche Geschichten, wie dass man gesagt hat, in Wohnungen oder so dürfen höchstens so viele Leute sein. Ja. Und Ähnliches, sowas finde ich auch absurd. Erstens ist es nicht kontrollierbar oder jedenfalls nicht pandemieverträglich kontrollierbar. Ja. Und zweitens ist es so, dass für mich die Wohnung sozusagen einen Schutzraum darstellt. Es gab auf jeden Fall Überreaktionen. Also meine schärfste Kritik ist aber eine andere. Nämlich man hat sehr wenig versucht nachzuschauen, inwiefern bestimmte Maßnahmen hilfreich sind oder nicht. Also das heißt, man hätte gleichzeitig mit jeder Maßnahme auch eine Methode der Erhebung mit implementieren müssen per Gesetz, dass überprüft wird, ob diese Methode in irgendeiner Form sowohl statistisch als auch faktisch wirksam ist. Und das hätte man zur Bedingung für jede Bürgerrechtseinschränkung machen müssen. Und das wäre für mich die Forderung an jede künftige Pandemie, dass mit jeder Maßnahme, die ergriffen wird, automatisch zwangsweise verknüpft wird die Forderung, dass es eine Erhebung nach der Wirksamkeit der betreffenden Methode für den gewünschten Zweck gibt und dass diese Wirksamkeit innerhalb einer bestimmten Zeit ermittelt wird. Und wenn eine Wirksamkeit zweifelhaft oder gar nicht erwiesen ist, dass diese Maßnahme dann sofort aufzuheben ist.
Einen will ich noch hinterher fragen an dich, bevor ich mit in die Runde gehe, aber einen will ich noch fragen, nämlich es wurde auch kritisiert, dass das Entscheidungsgremium die Ministerpräsidentenkonferenz war. Ein Gremium, das im Grundgesetz nicht vorgesehen ist, das aber tatsächlich für das gesamte Land die Entscheidungen getroffen hat, weil man in der Pandemie, wie man sagte, die Maßnahmen harmonisieren müsse. Und die mussten ja dann meistens durch die Parlamente durch, weil es die Änderung von Gesetzen beinhaltete und. Das hat man aber irgendwie gar nicht so wahrgenommen, dass dahinter noch irgendeine Art von demokratischer Entscheidung, das war alternativlos. Also war die Ministerpräsidentenkonferenz sozusagen die Regierung des Landes. Ist das für dich auch was, wo du sagst, das ist bedenklich?
Also die Ministerpräsidentenkonferenz könnte man gleichsetzen mit dem Bundesrat. Allerdings ist der Bundesrat eigentlich die Zustimmungskammer und nicht die Entscheidungskammer, ja. Aber er ist gesetzgebende Instanz. Und also ich würde das auch problematisieren, aber nicht so scharf. Also grundsätzlich ist es auch so, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass sogar der Föderalismus den Vorteil bietet, dass man unterschiedliche Maßnahmen in unterschiedlichen Ländern, die es ja trotzdem immer noch gegeben hat, auch dann miteinander vergleichen kann und sagen kann, wo wirkt was und warum. Wir haben zum Beispiel in Ostdeutschland viel höhere Zahlen als im Westen gehabt. Und es gibt dafür eine Reihe von Gründen, warum das so gewesen ist. Also beginnen mit der mangelnden Bereitschaft der Bevölkerung, diese Maßnahmen umzusetzen. Fortgesetzt mit der Tatsache, dass auch bei den Krankenhäusern andere Vorgehensweisen dort geherrscht haben als im Westen bei den Krankenhäusern. Und dass die Östkrankenhäuser weniger Schutzmaßnahmen vorgehalten haben und weniger besorgt agiert haben. Zum Beispiel hat mir ja ein Arzt gesagt, der in Dresden in einem Klinikum war, dass also bei ihnen immer nur die Patienten ankamen, die sowieso schon in einem kritischen Zustand waren. Mhm. Und dass man die viel zu lange in den örtlichen Kliniken, in den Dörfern rund um Dresden rum festgehalten hat, anstatt sie frühzeitig ins zentrale Krankenhaus zu überweisen, wo sie eine Chance gehabt hätten zu überleben, während sie das dann nach der späten Überweisung praktisch nicht mehr konnten. Also da kamen praktisch Leute, die nicht mehr zu retten waren dann oft. Mhm. Und das sind so Beispiele. Ne? Also das war dann aber bei allen Krankenhäusern in der Region so. Und obwohl er dann immer die Krankenhäuser gemahnt hat, die Leute früher zu schicken und im Zweifel so, hat es, so wie ich das verstanden habe, relativ wenig geholfen. Mhm. Und das sind nur Beispiele, ja. Und das andere, was ein Punkt ist, das war bei mir auch sehr früh auf dem Zettel, das war die psychische Gesundheit. Ja. Das heißt, die psychische Gesundheit von Menschen ist hinter die physische Gesundheit zurückgestuft worden. Und meiner Meinung nach müsste man das durchaus in einer Weise bewerten, wo man auch der psychischen Gesundheit einen hohen Stellenwert einräumt, weil auch die psychische Gesundheit zu Todesfällen führen kann, ne? Also Suizid zum Beispiel. Ne?
Ja, ja. Da kommen wir dann sozusagen zur nächsten Seite dieses Buches, weil natürlich hat das was mit einem gemacht, Corona, glaube ich. Also ich glaube, mit jedem von uns hat es irgendwas gemacht. Ich versuche es mal wieder links von mir. Wenn ihr euch so daran erinnert, an die Corona-Zeit, also an die Zeit vor Corona und an heute, es gab ja dann am Anfang, wo man dachte, die Welt verändert sich und sie kehrt nie wieder zu dem zurück, was sie vorher war. Das habe ich von Anfang an nicht geglaubt. Mhm. Aber es gab Menschen, die das gesagt und auch geglaubt haben. Wie ist das bei euch? Hat es was mit euch gemacht? Hat es euch verändert? Sagt ihr heute, wir sind irgendwie anders als vorher? Das hat was mit uns gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich gerade auch an die Anfänge zurückdenke, es war 2020, genau der Start, wie bei Paula und bei mir auch, zum Studium. Und man zieht in eine neue Stadt, man trifft eventuell neue Leute oder auch nicht durch die Corona-Pandemie. Für mich war es so, ich bin in ein kleines Zimmer gezogen, das ich für mich selbst hatte. Ich habe eine Küche und mein Schlafzimmer in dem gleichen Raum und habe damit eigentlich eine sehr gute Isolation, falls man doch mal in Quarantäne muss. Aber wie gesagt, eine sehr starke Isolation auch zu anderen Leuten, neuen Kontakte zu knüpfen. Wie gesagt, es gab keine Ersti-Woche, keine Anführungswoche. Es gab nur Online-Veranstaltungen, bei denen man ab und zu Leute, zumindest deren Namen, kennengelernt hatte. Und auch Vereine oder sowas hatten natürlich keine Kapazitäten oder keine Möglichkeiten, neue Leute aufzunehmen, weil die alle dicht gemacht hatten für die Zeit. Das heißt, man saß allein in seinem kleinen Räumchen und wie Franz Josef das schon angesprochen hat, schlägt das sehr stark auf die Psyche und entweder man kommt damit klar oder nicht. Also würde ich sagen, aus dem Fazit, man hat sich daran gewöhnt, allein zu sein, zumindest ging mir das so und mittlerweile kann ich auch längere Zeit alleine in meinem kleinen Räumchen verbringen, ohne dass ich komplett am Rad drehe, würde ich sagen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass es vorbei ist. Mhm. Und wenn wir jetzt zurückblicken, es sind jetzt 4 Jahre her und trotzdem habe ich das Gefühl, diese Jahre fehlen einem irgendwie in der Zeitrechnung. Also als wäre 2020 so stehen geblieben. Franz Josef hat sich vorhin so schön versprochen, ach, das war vor 2 Jahren. Ach, warte, das sind ja 4 Jahre von her, 2020. Ja. Und ich glaube, genau so bleibt die Zeitrechnung für die Leute auch weiterhin noch. Also man rechnet quasi ab 2020, die Zeit bleibt so ein bisschen stehen.
Und heute ist es, würdest du sagen, du bist dadurch auch anders, weil du zum einen länger allein sein kannst, aber weil dir zum anderen auch was fehlt.
Genau, absolut. Ja. Neue Kontakte zu knüpfen ist wesentlich anstrengender und wesentlich intensiver als vorher, würde ich sagen.
Das wird ja auch so, Paula?
Ja, also auf jeden Fall merke ich, dass ich diese Zeit hatte, wo ich sehr viel allein war, wo ich auch sehr viel alles online gemacht habe und viel mit Internet verbracht habe und weniger Sozialkontakt hatte. Aber teilweise kommt es mir auch so ein bisschen vor wie so ein Fiebertraum, da jetzt so alles vorbei ist und man so fast gar keine Rückstände mehr sieht. Mal so eine Maske, die man in der alten Tasche findet oder so. Aber ja, so ein bisschen ungläubig, dass es wirklich so was Krasses passiert ist und dass es jetzt so komplett vorbei ist.
Ja.
Ja, manchmal denke ich so zurück und denke mir so, als ob das wirklich so war.
Ich habe es ja eben gesagt, ne? Am Anfang hieß es so, die Welt hat sich, es wird nie wieder so sein. Und irgendwie das mit dem Fiebertraum finde ich eine ganz spannende Metapher, weil ich fühle das manchmal auch. Wie ist es bei dir, Franz Josef? Ist was übrig geblieben?
Ja, es ist bei mir übrig geblieben, eine größere Vorsicht im Umgang mit meiner Gesundheit, auch als Mehrfachbehinderter, ne? Dass ich mir gerade der Mehrfachbehinderung noch viel stärker bewusst geworden bin und der Konsequenzen, die bestimmte Dinge in diesem Zusammenhang haben, dass ich ja auch jede Möglichkeit des Impfens wahrgenommen habe. Ich bin ja 5-fach geimpft und ich gehe jetzt davon aus, dass ich in meinem Leben in Zukunft wahrscheinlich jedes Jahr ungefähr mich wieder gegen Corona und impfen lassen und auch zum ersten Mal jetzt auch gegen Influenza, was ich früher immer gesagt habe, auch das ist ja harmlos. Ne?
Ja.
Und das sind schon so Sachen, wo ich also doch ein bisschen vorsichtiger bin. Auf der anderen Seite muss ich sagen, mir ist auch diese psychische Gesundheit sehr viel bewusster geworden. Also gerade auch in meinem Umfeld habe ich das Gefühl, dass nahezu jeder, den ich kenne, irgendwo einen Knacks mitgenommen hat.
Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Weil ich habe das Gefühl auch, wenn man so rundherum horcht, egal wen man trifft, es ist wirklich fast egal, wen man trifft. Es kommt immer einzeln, es ist alles viel schwerer geworden. Es ist ich habe einen Knacks weg oder ich kriege dies oder jenes nicht mehr vernünftig auf die Reihe und irgendwie ist alles, es geht nichts leicht von der Hand. Eckart, wie ist es bei dir mit Corona?
Ja, ich muss irgendwie schon zugeben, es hat mich nicht allzu sehr tangiert, denn ich bin nicht mehr berufstätig, ich war früher auch häufig alleine und in meiner Beziehung zu Moni hat sich nichts verändert. Während der Corona-Zeit, was ein bisschen, also woran ich mich vor allem erinnere, ist die Maskenpflicht, dass die Masken überall praktisch präsent waren und mich teilweise durchaus manchmal in der Atmung behindert haben, je nach Länge, je nach Dauer des Tragens. Oder auch manchmal die Testpflicht, wenn ich zum Beispiel das Klinikum besuchte, da musste man sich vorher testen lassen. Die Gültigkeit war ein Tag. Und das sind Dinge, an die ich mich hauptsächlich erinnere. Das sind so kleine Dinge, die ein bisschen lästig waren mit den Masken und so. Aber persönlich, psychisch hat es mich eigentlich nicht verändert. Aber ich bin vielleicht auch gerade durch mein Alter und durch die Umstände besonderer Fall.
Das ist so. Ich glaube, dass das ist, und wenn ich das so höre von allen, es ist so, es sind so Kleinigkeiten, an die man sich erinnert. Man erinnert sich vielleicht auch mal an Diskussionen oder so, aber es sind so Kleinigkeiten, aber es ist im Alltag, wenn man heute durch die Stadt geht, fühlt sich das genauso an wie vorher.
Ja, aber das ist auch so ein Punkt, der mich manchmal ein bisschen staunen macht, wenn dann zum Beispiel jetzt im letzten Herbst wieder die Zahl der Infektionen angestiegen ist und die Leute aber keine Masken getragen haben, wo ich dann sage, also ich finde ja, man hätte keine Maßnahmen ergreifen müssen, aber die Leute hätten von sich aus wenigstens dann Masken anziehen können, zum Beispiel. Ne? Und das Zweite ist, was mir noch in den Sinn kommt, wir haben ja durch Corona eine Vorbereitung bekommen auf das, was danach noch alles kam und was jetzt gleichzeitig läuft, nämlich, dass wir jetzt diesen Krieg in der Ukraine haben. Wir haben früher auch Kriege gehabt in Georgien oder so, die haben wir nicht ernst genommen, weil sie weit weg schienen, ja? Und jetzt scheint es nahe dran zu sein. Wir haben jetzt diesen furchtbaren Krieg der Hamas und der israelischen Regierung und ich muss sagen, es ist eben so, dass man so eine Art Multikrise hat und ich glaube, dass wir im Moment in einer Situation sind, wo wir eigentlich von einer Krise in die andere schlittern, während die eine immer noch weiter fortbesteht, ne? Und dass wir eigentlich so krisenresistent werden müssen. Und dann erinnere ich mich an meine Eltern und kann jetzt viele Sachen auch noch ein klein bisschen besser verstehen, die meine Eltern an den Tag gelegt haben, also dass bei uns immer ein Vorrat war. Der hätte auch für einen Monat oder noch länger gereicht. Ne? Und war auch ordentlich organisiert und wurde auch immer durchgewechselt. Das hat mein Vater alles gut gemacht. Und meine Mutter hat auch immer ganz viele Sachen gehortet. Man weiß ja nie und so. Ne? Und alle diese Sachen, also die hatten den Krieg erlebt, die hatten den Hunger erlebt. Ja? Und ich glaube, dass wir lernen müssen, dass das Leben nicht immer nur eitel Sonnenschein ist und dass wir alle auch mit Krisen umzugehen haben. Und das ist, denke ich, auch ein Punkt.
Prepping ist wichtig. Anstatt es zu verspotten, sollten wir es alle machen. Also das heißt, Sachen sammeln, die man braucht im Krisenfall, im Notfall. Wie ist das bei euch beiden? Sammelt ihr? Macht ihr euch so Pläne für Krisen?
Mir ist an der Stelle gerade eingefallen, wie viel Wert die Menschen auf Klopapier zu dem Zeitpunkt zu Corona gelegt haben. Also natürlich gab es immer die Empfehlung, sich für Krisenzeiten vorzubereiten und sich haltbare Lebensmittel anzuschaffen, wie Dosenprodukte oder Nudeln oder zum Beispiel. Aber die Menschen dann durchaus auf das Klopapier zurückgesprungen sind, und mir das vorher so gar nicht bewusst war. Aber es tatsächlich so war, dass man dann in die Läden kam und die größte Hürde war es, Klopapier zu finden und das war sehr interessant. Aber für mich als Studentin habe ich auf jeden Fall immer meinen groben Vorrat an Lebensmitteln und auch an, sag ich mal, Krisenvorbereitung, falls sowas sein sollte. Aber durchaus ist es auch so, dass man dann nicht mehr auf frische Produkte zurückgreifen kann und der Kühlschrank dann dauerhaft leer bleiben muss. Und man sich quasi ganz genau überlegen muss, wie viel Platz habe ich in meiner kleinen Wohnung, was kann ich mir anschaffen, dass ich länger hält und wie bereite ich das Ganze dann auch zu. Also sich dann von Nudeln und Pesto zu ernähren, ist, glaube ich, für jeden Student eine notwendige Grundeigenschaft. Deswegen glaube ich, die kommen gut durch die Pandemie durch.
Ja, also ich wohne ja in der 7er WG, deswegen ich habe ein Regalfach in einer kleinen Küche. Einen großen Vorrat kann ich mir da nicht ansammeln, ehrlich gesagt.
Aber zusammen könnt ihr natürlich ganz viel dann.
Ja, wir halten dann zusammen im Krisenfall, aber ich bin da eher der unvorbereitetere Mensch, muss ich ehrlich sagen.
Bei uns war das so, dass ich Wert drauf gelegt habe, ein bestimmtes Fach, was ohnehin schon ein bisschen Vorratsfach war, dann aufzufüllen und gegenüber einem anderen Fach auch noch. Also so Sachen wie Marmelade, Nudeln, Mehl und solche Sachen. Ne? Das ist aber jetzt wieder runtergeschmolzen. Also eigentlich müsste ich da jetzt wieder dran gehen. Und das Zweite, was immer gesagt wird, was bei uns gar nicht als Vorrat existiert, das ist Wasser. Also weil ich das Wasser immer aus der Leitung trinke.
Ja.
Aber wenn jetzt die Leitung aus irgendeinem Grunde mal versiegen würde, was ja durchaus passieren kann, dann wäre das schwierig, wenn dann alle Leute plötzlich im Supermarkt stehen und Wasser kaufen wollen und es keins mehr gibt. Ne? Mhm.
Also ich würde noch eins hinzufügen zu dem Thema Masken, was ihr eben hattet. Dass es heute keine Masken mehr gibt, dass keiner mehr Masken trägt oder dass man sie noch irgendwo in einer alten Jackentasche oder sowas, was weiß ich, was findet. Also ich kann zum Beispiel von mir sagen, wenn ich Zug fahre, habe ich immer eine Maske auf. Ich bin selten unterwegs im Zug, aber wenn, habe ich immer eine Maske auf, weil bei mir ist tatsächlich was hängen geblieben, weil ich hatte, die meisten hatten ja irgendwann Corona, das ist ja, ne? Also ich hatte es 2022. Ich war schon froh, dass sozusagen ich schon geimpft war natürlich und das hat es dann auch verbessert. Aber ich kann nur eins sagen, das wünsche ich dem ärgsten Feind nicht. Also ich habe zwei richtig große Grippen in meinem Leben gehabt, mit bis hin zu so hohem Fieber, dass ich halluziniert habe. Und Corona. Und ich kann nur sagen, das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Also diese 3 Wochen, die das bei mir gedauert hat, bis das wieder richtig abgeklungen war, das war hart. Das war sehr, sehr hart. Und ich möchte das auf keinen Fall wieder haben. Zumal je älter man wird, desto schlimmer wird es.
Also ich muss sagen, ich habe bisher kein Corona gehabt, toi, 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 dank der 5-fachen Impfung. Allerdings habe ich während der Corona-Zeit einmal eine Influenza gehabt und die hat mich dann auch schon ein bisschen getroffen, aber wir haben hier Gott sei Dank eine relativ große Wohnung und wir haben dann so bestimmte Tricks entwickelt, wie wir einander sozusagen möglichst wenig in Berührung kommen. Also das heißt, ich sitze dann im Wohnzimmer und esse alleine und wenn ich rausgegangen bin, holt dann meine Mitbewohnerin den leeren Teller und stellt ihn in der Küche in die Spülmaschine und wenn sie was gekocht hat, stellt sie es auf den Tisch. Und dann gibt sie mir ein Zeichen, dass ich jetzt kommen kann und macht die Tür zu. Also so, dass wir uns nicht gleichzeitig in einem Raum befinden. Ja. Das ist eingeübt bei uns, das können wir.
Ja.
Also sie hat auch Corona gehabt in der Zeit mal irgendwann, wo ich es nicht hatte. Aber das sind halt Sachen, wo ich auch sagen muss, also man übt sich dann auch in bestimmten Verhaltensweisen. Und das für mich wichtig ist aber am Ende auch, dass ich sage, ich weiß, dass meine Gesundheit labil sein könnte, theoretisch, also ich gehöre zu den Risikogruppen, ne? Aber auf der anderen Seite sage ich mir auch, okay, das Leben ist ohnehin endlich, also im Zweifel sollte man immer davon ausgehen, dass es irgendwann zu Ende sein kann, aber man sollte es nicht achtlos wegwerfen und deswegen finde ich auch einen Teil dieser Schutzmaßnahmen, auch wenn sie zum Teil überzogen waren, war richtig, was aber wichtig ist, ist, dass man jede Maßnahme immer dadurch legitimieren muss, dass man ihre Wirksamkeit überprüft. Und sobald die Wirksamkeit nicht mehr eindeutig klar ist oder zumindest starke Zweifel daran bestehen, muss die Maßnahme aufgehoben werden. Zweitens, der Staat kann die Leute nicht zu ihrem eigenen Glück zwingen. Aber im Fall einer Pandemie ist es natürlich so, dass es nicht nur um die eigene Gesundheit geht, sondern auch um die Gesundheit der Nachbarn, der Mitmenschen. Ne? Das Dritte ist, gerade bei Kindern war natürlich zum Beispiel die Schulschließung oder die Kitaschließung etwas, was über so lange Zeit für mich nicht vertretbar ist.
Das sehe ich auch so. Also Kinder haben, glaube ich, sehr gelitten und es gibt ja auch heute Studien, die sagen, es gibt viele Kinder, die zurückgeblieben sind, lernmäßig, geistig, durch diese Corona-Maßnahmen. Das kann man natürlich auch nur begrenzt genau kontrollieren, woran es liegt. Wir hatten ja vorher schon einen Trend, dass zum Beispiel Kinder nicht mehr so gut lernen wie früher. Das hat ja bestimmt auch unterschiedliche Gründe. Aber das war in der Corona-Pandemie halt nochmal um einiges schlimmer und man hat auch psychische Auffälligkeiten festgestellt. Und natürlich muss man diese Maßnahmen dann überprüfen. Ich finde es auch gut, dass es heute solche Berichte wie vom RKI gibt, dass man sagt, wie sind die Maßnahmen gewesen, wie sind sie verlaufen, was haben sie gebracht, aber du hast recht, Franz Josef, ich stimme dir dazu, das hätte man eigentlich gleichzeitig machen müssen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass am Anfang das Chaos so groß war, dass man an bestimmte Sachen überhaupt nicht gedacht hat. Also bis es zum Beispiel eine verlässliche Nachverfolgung der Zahlen, der Infektionszahlen gab, das hat unendlich lang gedauert. Wann kommen die Nachmeldungen? Wann veröffentlicht das RKI die Zahlen? Wie kann man darauf reagieren? Was ist mit drin? Was ist nicht mit drin? Und das dauerte über ein Jahr. bis das einigermaßen vernünftig gelaufen ist.
Ja, und es ist auch noch nachkorrigiert worden,
ja,
was zum Teil zu Irritationen geführt hat und so weiter. Andererseits, also es war ja wichtig, das Monitoring auch an dieser Stelle. Also ich habe ja für Marburg News immer wieder diese ganzen Zahlen hier aus dem Landkreis auch veröffentlicht.
Ja.
Und es war schon wichtig zu sehen, wie sich das entwickelt, auf und ab geht. Ne?
Ja.
Und man hat deutlich gesehen, dass es auch immer zum Sommer hin besser wurde und im Herbst wieder schlimmer wurde, dass aber zum Teil auch durchaus in warmem Wetter das Ganze angestiegen ist. Also das Wetter alleine war nicht nur der Faktor, aber es war schon ein starker Faktor. Ne? Und im Ergebnis muss ich sagen, also für mich ist ein wichtiger Punkt, dass ich glaube, wir müssen uns bei der nächsten Pandemie auf ganz andere Verbreitungswege einstellen.
Das glaube ich auch.
Wir müssen ganz andere Dinge tun, aber wir müssen uns klar machen, dass man erstmal die Vorsicht an den Punkt einstellt, aber dass man dann alles immer ganz genau nachvollzieht. Hat es jetzt eine Wirkung? Ist es jetzt wirklich notwendig? Ist es vermeidbar oder nicht? Und das muss immer sehr zeitnah nachjustiert werden. Und das ist in dem Fall nicht passiert. Und das Zweite ist, es gab dann auch so ein Übermaß, also diese Nachtverbote und so ein Zeugs. Ne? Mhm.
Wir haben heute ein bisschen weniger Zeit bei unserem Podcast und ich glaube, wir sollten sozusagen fast schon wieder zum Ende kommen, damit wir hier alle nicht in die Bredouille geraten. Aber ich glaube, diese Multikrisen und auch die Tatsache, dass jederzeit neue Pandemien kommen können, das wird ja auch vom RKI und auch von anderen Institutionen gesagt, die Wahrscheinlichkeit von Pandemien ist sprunghaft gestiegen und durch den Klimawandel, und wir werden damit rechnen müssen, dass es mehr gibt. Und darauf werden wir uns vorbereiten müssen. Deshalb ist vielleicht wirklich so ein Papier ganz gut, aber dann müssten daraus auch Taten folgen. Und die Politik müsste sich tatsächlich intensiv mit diesem Thema befassen. Aber die haben ja in der Regel mal eben andere Themen, womit sie sich befassen und dann welche Sau sie durchs Dorf treiben. Das finde ich manchmal auch recht unverantwortlich. Ich würde aber trotzdem sagen, wir hören hier mal auf. Wir können über das Thema bestimmt noch mal sprechen. Vielen herzlichen Dank. Vor allem auch, dass ihr zwei da gewesen seid, Amelie und Paula. Und ich hoffe, ja, wir sehen zumindest dich noch mal wieder. Und Paula, dir wünsche ich alles Gute und viel, viel Glück für deinen künftigen Lebensweg.
Dankeschön.
Schön, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Ja, und tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Ja,
stark bleiben.
Ja.
Adieu.
Tschüss.
Bleibt gesund. Bleibt mutig. Bleibt fröhlich.